Hallo, grüß euch, willkommen zurück. Wir sind wieder da und wir sind wie immer planlos, so wie es sich gehört. Wir sind Daily Game. Wir sind zurück mit einem weiteren Podcast und ich begrüße bei mir hier mit im Bildschirmstudio genannt Zoom sitzt unser lieber Adnan.
Servus.
Es ist Glatze Nummer 2, ist anwesend der liebe Michi.
Wunderschönen.
Und wie immer unsere kompetenteste hier in der Reihe, weil sie die einzige ist, die weiß, welches Thema wir heute haben und sich auch vorbereitet hat. Denn ungelogen, ich habe schon wieder das Thema vergessen, ohne Scheiß. Ari!
Hallo, hallo allerseits.
Kannst du mir da nochmal sagen, was wir heute für Thema haben?
Wir haben heute Gaming-Skandale.
Ah, ja, stimmt. Da, da, da.
Mhm.
Füge hier diesen Simpsons-Hund ein, der das Suspicious Dog.
Ja, es ist einiges passiert in der Gaming-Welt, was nicht so labernd war. Und darüber möchten wir heute reden.
Liebe deutsche Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer, nicht so labernd, sagen die Wiener, wenn etwas eigentlich gar nicht so geil war.
Ja.
Nicht so labernd. Ist auch wienerisch zu reden in einem deutschsprachigen Podcast.
Ja, wir sind aber ein Wiener Podcast. Es ja, bleibt halt, wie es ist, ne?
Ja, nur da du nicht in Wien
Wiener, es sind mehr Wiener im
ja, aber, Ball, nein, aber, ich, aber ja. Ich bin so oberösterreichisch, dass das nulliert mindestens 20 Wiener. Das, na, Alter, du kannst mich nicht da in einen, na, steck mich doch nicht in einen Haufen.
Ich hab dir nicht gesagt, dass du der Wiener bist. Ich hab dich nicht beschimpft.
Ja, aber du hast mich mit in den Sackel gehauen. Das ist.
Nee, du bist im gleichen.
Das ist, als würde man sagen, wir sind alles FPÖler, weil wir in Österreich daheim sind. Ja?
Ja, das sind Äpfel und Birnen.
Mhm.
Braune Äpfel vor allem, aber.
Eher Bananen.
Wir schweifen gerade ab.
Gut.
Aber, oh, naja, so kleine Überleitung, so. Braune Äpfel, FPÖ-Skandal, ne? Gaming-Skandale. Mhm. Tata. Mach was draus.
Ich soll was draus machen? Okay, gut. Wir sind bei faule Äpfel. Und faule Äpfel, die gibt es nicht nur in der Politik. Ich meine, Politik ist eigentlich voll mit faulen Äpfeln. Aber faule Äpfel gibt es überall. Und insbesondere, wenn es um Medien geht, dann sind die faulen Äpfel nicht weit. Egal ob Musik, Fernsehen, Film oder eben die Gaming-Industrie. Überall gibt es blöde Penner, blöde Wichser. Und die sind nicht immer auf der gleichen Seite. Das heißt, nicht nur Studios können blöde Penner und Wichser sein. Ich werde heute auch mal gegen die Spieler aushauen. Aber dazu kommen wir später noch. Fangen wir mal an mit die qualitativ wertvolleren und vielleicht informativeren Themen, bevor ich einfach in einen Rant übergehe, der rein emotional ist. Ari, ich übergebe an dich.
Nein, Spaß. ja, die größten Skandale. Ich, meiner Meinung nach, einer der relativ neuesten Skandale. Fangen wir mal mit Cyberpunk an. Cyberpunk 77. Michi, tell me about it.
Tell you about it. Also ich kann mich noch erinnern, ich war bei der Gamescom 2018. Das war ja die, ich sage jetzt mal, berühmt unter Anführungszeichen Gamescom, wo Cyberpunk 2077 das erste Mal gezeigt wurde und dann auch jeder drin so, boah, yeah, und yeah, leibend. Auch ich habe dazu gehört und gedacht, okay, ist jetzt nicht mein Spiel, meine Art Spiel, aber es schaut halt wirklich toll aus und man lasse sich auf der Zunge zergehen. Also ich habe gesagt 2018. Mhm. Das Spiel ist dann 2020 erschienen und sah beschissener aus, als ich es 2018 in der Tech-Demo gesehen habe. Tech-Demo, Entschuldigung. Und CD Projekt Red ist ja eigentlich für qualitativ hochwertige Spiele bekannt, weil Witcherei, ne? Ist jetzt nicht so.
Moment, darf ich da jetzt da aushauen?
Noch nicht. Hinten anstellen. Okay. Und ja, auch der Witcher 3 hatte ziemliche Probleme, als er rausgekommen ist, musste dann gepatcht werden, bis er funktioniert. Sinan, ich sehe deinen Blick. Lass den Witcher jetzt mal in Ruhe. Ja, also es war ein riesen Debakel, vor allem, mein kurz, die Huhuhu,
war
die armen Investoren, die ja, ich sage jetzt mal ganz bös, größtenteils Schuld wahrscheinlich daran haben, weil es genau diese Sinnkrise ist, die die Gaming-Entwicklung meiner Meinung nach gerade irgendwie hat, nachdem alles irgendwie mit Investoren und jede Menge Geld, und es ist klar, mittlerweile sind wir bei AAA Productions bei einem Millionen Produktionsbudget. Aber
Money, 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 money.
Ja, und klar, Geld regiert die Welt, aber wenn es nur noch darum geht, dass Investoren reich werden und das Spielerleben ins Flöten geht, ja, und das war Cyberpunk 2077, hat gezeigt, wie man es nicht macht.
Meiner Meinung nach hat das schon der Witcher gezeigt.
Es war doch vor allem dann auch, also begonnen hat es doch damit, dass PlayStation das Spiel aus dem Store genommen hat, oder? War das nicht so?
Das kam kurze Zeit danach, ja.
Relativ zeitnah nach dem Launch, ein paar Tage später, haben sie es aus dem Store genommen aufgrund der vielen Beschwerden und Probleme.
Sie haben teilweise auch bei Vorbestellungen das Geld zurückgegeben, was nicht wirklich jetzt so üblich ist, sage ich mal. Und ja, und das war halt auch eine irre Vorbereitungszeit, weil wenn man bedenkt, wie gesagt, ich habe das Spiel 2018 bei der Gamescom gesehen, das heißt, es war mindestens seit 2016 in Produktion, wenn nicht sogar noch länger, und dann passiert mir sowas. Und ganz einfach, weil einfach der Druck der Investoren und der Geldgeber whatever so stark war, dass man das Spiel zu dem Zeitpunkt rausbringen musste, was versprochen wurde. Und ja, also
wenn, es gab keine Reshoots. Wenn Sony mal Geld zurückgibt, wenn Dagobert Sony Duck Geld zurückgibt. Also da muss die Kacke echt nicht nur am Dampfen sein, die muss stinken wie ein Hundefurz.
Ja, aber das war erst einmal Teil 1, aber wir kommen nachher zu Teil 2, wann das passiert ist. Nochmal passiert ist.
Ich weiß nur, ich kann mich erinnern, ich bin ja generell kein Fan von CD Projekt Red, bin auch absolut kein Fan von The Witcher, also ich hasse dieses Spiel. Aber als Cyberpunk noch in der Ankündigungsphase war, im Hype, war ich definitiv interessiert. Haben wir gedacht, wow, das ist ein Spiel, das werde ich mir anschauen. Und wenn ich es nicht zum Testen kriege, dann werde ich mir es kaufen. Das war wirklich auf meiner Liste. So, da will ich unbedingt reinschauen. Und habe mir es aber nicht vorbestellt oder so. Ich habe mir gedacht, ich hole mir das einfach irgendwann später, weil zu dem Zeitpunkt war ich einfach okkupiert mit anderen Spielen, hat gerade kein Space gehabt. Jetzt halt, das hört so mein Lingus raus, wurscht. Jedenfalls.
Meinst du Hochdeutsch?
Ja, aber zuerst okkupiert und dann a Space, ich meine, also, ja, wurscht, ist wirklich egal. Jedenfalls, dann war wirklich Day One und ich habe nur mehr Cyberpunk und CD Projekt Red Schlagzeilen online gesehen. Wirklich, völlig egal welches Magazin, völlig egal welche Zeitung, selbst Nicht-Gaming-Medien haben nichts anderes da, als über Cyberpunk zum Schreiben, was für eine Katastrophe das war. Hey, ohne Scheiß, das hat ja damals nicht einmal No Man's Sky geschafft, in so viel Medien zu sein. Und No Man's Sky war ein Flop.
Da könnte man sogar schon fast sagen, sie haben eher auf die schlechte Publicity gesetzt als auf die gute Publicity.
Ich weiß nur,
Marketing gone wrong.
Mein bester Freund hat sich kurz vor dem Launch von Cyberpunk hat er sich CD Projekt Red Aktien gekauft. Weil er sich dachte, bevor das Spiel da ist, investieren. Ja, sie haben sie bis heute nicht erholt. Ich selber habe CD Projekt Red Aktien gekauft, aber da waren sie schon im Tiefpunkt. Ich warte jetzt auf das beschissene Witcher 4. Ich werde es hassen, aber andere Menschen werden es lieben und das wird meine Aktie hochtreiben.
Du Investor.
Ja, ich investiere in Sachen, an die ich selber nicht glaube, weil ich weiß, dass es Idioten gibt, die den Scheiß kaufen.
So, dass die Welt durchblickt.
Deswegen habe ich Tesla-Aktien.
Wirklich? Das Tesla-Aktien?
Ach, das traust du dich offen öffentlich zugeben?
Warte mal, wann hast du
die gekauft? Schneiden nicht.
Wann hast du die gekauft?
Die habe ich vor 3 Wochen schon gekauft.
Vor 3 Wochen? Das heißt, past crazy, Elon. Also, wann du Tesla-Aktien pre-crazy Elon gekauft hättest, die waren nochmal sauber angestürzt mit crazy Elon. Aber ja, Cyberpunk 20. Ja, du hast vorher erwähnt, dass das quasi gepatcht wurde, bis es überhaupt einmal okay war. Also ich weiß von meinem besten Freund, der hat es dann irgendwann erst gekauft, als er sich sicher war, es ist spielbar. Und der hat auch gesagt, es ist okay, aber immer noch jenseits von dem, was versprochen worden ist.
Ja, sie haben ein Jahr gepatcht. Also es war dann so quasi Cyberpunk 2077 2.0. Als sie es dann quasi nochmal gelauncht haben, unter Anführungszeichen.
Ja, yeah, I remember.
Und da waren dann halt, ich meine gut, hätten sie es da geschafft, dass die Wertungen oder die Kritik nochmal schlechter geworden wäre, dann hätten sie es sowieso einpacken können. Und dann war eigentlich, ja, ich sage jetzt mal auch so im Mittelfeld der Meldungen zum Spiel. Also sie haben es geschafft bis, ja, wie du gerade gesagt hast, Sinan, ja, es ist erträglich, aber bei weitem nicht das, was versprochen wurde.
Jetzt haben wir gerade über diesen Publicity-Super-GAU gesprochen. Wir haben ja einen Marketing-Fritz bei uns sitzen. So einen richtig kleinen Zahlendandler. Adnan, du bist ja ein Mensch, der Zahlen mehr glaubt als der Bevölkerung. Was ist aus marketingtechnischer Sicht da jetzt, ist es für CD Projekt Red jetzt gut oder schlecht gewesen, dass sie so in die Geschichte eingingen?
Naja, gut, das war natürlich jetzt schon super schlecht, super GAU, weil das Problem oder der Grund war eigentlich, der Hype für dieses Spiel kommt ja von deinem meistgehassten Spiel, The Witcher. Aufgrund des Erfolges von diesem Spiel waren halt auch alle bereit und haben auch gewartet, was wird nach Witcher 3 kommen. Und dann sind sie, drum war auch dieser Hype 2018, als endlich klar war, okay, es geht weiter mit einer komplett neuen Marke. Und natürlich war CD Projekt Red, man ist davon ausgegangen, das wird das nächste Witcher werden.
Ja, Moment, da muss ich dir ganz kurz reingrätschen, weil das war ja das Schlimme, weil Cyberpunk 2077 war ja keine wirklich neue Marke, man kannte ja schon das Produkt. Man wusste, worum es geht und hat sich eben noch mehr drauf gefreut, was die Macher von The Witcher aus Cyberpunk machen
werden, genau.
Und The Witcher ist nicht mein meistgehasstes Spiel. Es ist ein Spiel, das ich sehr vehement hasse.
Ah, okay.
Mein meistgehasstes Spiel zählt auch zu diesen Launch-Katastrophen und kam aus dem Hause Daedalic und trug den Namen Herr der Ringe Gollum.
Ja, hey, aber da kriegst du ein eigenes Segment.
Stimmt. Obwohl, das war auch ein bisschen ein Skandal, dieses Spiel.
Ein bisschen, entschuldige. Aber wir sind noch bei Cyberpunk.
Wir sind noch bei Cyberpunk, ja. Aber das stimmt. Und dann war ja noch dieser, also sie haben ja einen super Hype gemacht, oder? Dann kam dieses mit die Ankündigung mit Keanu Reeves.
Johnny irgendwas, oder Silverhand, oder was war's?
Das war ja
so. You're breathtaking!
Ja, so viele Sachen, die sie rausgeschossen haben. Und bis man dann das, als das Spiel kam, und mein Gott, ich erinnere mich auch noch an die ganzen Videos, die da rausgekommen sind, dass da alles schief läuft bei dem Spiel. Dann hat es ja auch noch geheißen, ja, sie haben so First Person geändert statt Third Person, weil eben, um irgendwie Zeit zu sparen und Grafik zu sparen, weil es alles nicht mehr machbar war, was der ursprüngliche Plan war. Es hätte eigentlich auch wie The Witcher in ein Third Person RPG werden sollen, sind dann aber davon abgesprungen, weil sie es dann nicht mehr geschafft haben. Dann kamen die ganzen Crunch-Stories raus. Also es war schlimmer hätte sie es, glaube ich, nicht treffen können. Und ich kann mich sogar noch erinnern, es gab dann sogar Ausschreibungen, dass sie dann auch noch PR-Manager gesucht haben oder noch nach PR-Agenturen gesucht haben, um sie dann quasi aus diesem ganzen Debakel irgendwie rauszuziehen. Also, und es war eine ziemlich, das hat sich schon lange gezogen. Ich glaube, jetzt, wie du sagst, die Spieler sagen mittlerweile, es ist okay oder es ist spielbar. Ich glaube, sie sind dann schon jetzt mittlerweile aus diesem Tief wieder rausgekommen. Aber ich glaube, das waren schon gute 2, wenn nicht sogar 3 Jahre danach. Das hat sich schon sehr gezogen.
Hat wer einen kompetenten Kommentator drauf?
Egal was es wäre, es wäre nur wieder mehr draufhauen auf jemanden, der schon am Boden liegt.
Kannst es nicht mehr retten. Ja.
Aber ja, der Adnan hat einen wichtigen Punkt erwähnt, den wir gleich einmal ausführen können. Was ist überhaupt Crunch? Mhm. Weil das ist halt ein Begriff, der immer wieder fällt, aber keiner weiß eigentlich wirklich, was das bedeutet. Vor allem, es gibt ja mittlerweile auch schon verschiedene Arten von Crunch.
Das ist die Sorte Erdnussbutter, die ich nicht kaufe.
Wieso? Ich mag die.
Crunch? Naja.
Ja, aber ich nicht.
So ein bisschen was
Ich
zum
kenne
Beißen.
Captain Crunch.
Ja, aber im Grunde genommen heißt es eigentlich nichts anderes als Überstunden während der Entwicklung eines Spiels. Aber die Universität Göteborg hat vier verschiedene Arten von Crunch erforscht. Und zwar haben wir den Final Crunch, wo der Name es schon sagt, in den
Point
letzten.
on crunch.
In den letzten Wochen eines Projekts, um es termingerecht eben zu liefern. Dann haben wir den Mini-Crunch, wo mehrere
Das klingt wie
Crunch-Phasen
Pokémon.
um
Ich
Mini-Crunch.
wähle dich, Crunch. Entschuldige, lass mir jetzt die Ari aussprechen. Für Leute,
Oder wie
die
so
immer schon wissen
Pokémon
wollten,
Angriff, so
wie sich ADHS
Hummelauf,
auswirkt, das gerade.
Mini-Crunch-Attacke!
Wo war ich? Mini-Crunch, genau. Mehrere Crunch-Phasen, um wichtige Meilensteine zu erreichen. Dann haben wir den Continuous Crunch, ein durchgängiger Crunch über das gesamte Projekt und oft bedingt durch unrealistische Zeitpläne. Und den, wie sagen die Kids heutzutage, Delulu Crunch, Delusional Crunch? Hier gab das Studio, es gäbe keinen Crunch, während die Mitarbeiter ständig Überstunden leisten und
Ubisoft, Ubisoft, Ubisoft.
dies kann Teil einer Crunch-Kultur sein, in der lange Arbeitszeiten als normal akzeptiert werden.
Ich nenne das Arbeitswoche.
Ja, keinen All-in-Vertrag unterschreiben.
Ja, Mister, ich bin jetzt selbstständig, habe keinen Stress.
Genau.
Ja, aber ein Entwickler wurde mal gefragt und er hat gesagt, Crunch wird als Teil ihrer Karriere angesehen und schlechtes Zeitmanagement und die Unfähigkeit, Nein zu sagen. Es fühlt sich an, als sei es Teil des Zeitplans, dass es Crunch-Phasen gibt.
Das heißt, Crunch ist das Rohypnol der Arbeitswelt. Du kannst nicht mehr nachsagen.
Aber woran, also ab wann wird es als Crunch gesehen? Ist es eine bestimmte Anzahl an Stunden, die dann Überstunden anfällt? Ist es ein
Das,
bestimmter
jede,
Zeitraum?
jede Überstunde, die dein Arbeitgeber nicht gewillt ist, dir auszubezahlen.
Ja, es wird halt oft als Mittel für Entwicklungskosten einsparen gesehen. Und das heißt, du kannst dadurch, je kürzer du brauchst, umso weniger Kohle musst du halt ausgeben.
Ja, klar.
Und wenn es genug Entwickler gibt, die Angst haben um ihren Job und Teil dieses Projekts sein wollen unbedingt, dann lassen sie sich das auch mit sich machen. Und wie wir ja wissen, ist das in Amerika ziemlich easy.
Kennst
Das
du
stimmt. Ja.
dieses Meme, das ist, glaube ich, schon tausendfach auf Facebook irgendwo auftaucht, wo man die Zeichnung von einem Pferd sieht, die zunehmend schlechter wird. Beim ersten sieht man noch, ja,
Ja.
hier ist so und so viel Geld, machen Sie es richtig und gut und dann quasi weniger Geld, weniger Zeit und dann zum Schluss aus einem realistischen Pferdearsch wird irgendwann so ein richtiges Strichmann
Ja, die
da
berühmten
wird.
Verschlechtbesserungen.
Genau. Das ist so
Ja.
dieses,
Da gibt es ein
ich will es
grandioses,
sofort und billig.
ja.
Da gibt's ein grandioses Buch von Jason Schreier heißt er, der jahrelang in der Videospielindustrie unterwegs war. Und also man kennt wahrscheinlich eh Blood, Sweat and Pixels, wo er mal aufräumt und erzählt, wie es in der Spieleentwicklung zugeht. Puh. Also da wundert es einen nicht, dass der Weg gerade eingeschlagen wird, oder dass wir jetzt gerade dort sind, wo wir sind, was Spieleentwicklungen und Spieleentwicklungsprobleme betrifft. Er hat das Buch rausgebracht 2017, also vor 7 Jahren, und hat eigentlich genau das vorausgesagt.
Vor allem dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass da auch oft Investoren dahinter sind, die Deadlines setzen und Druck ausüben.
Also ich liebe es ja, wenn, egal in welcher Branche, irgendwelche Anzüge meinen, sie verstünden, was an vorderster Front passiert.
Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Oder das war nie der Fall.
Ich habe nur nie eine Ahnung gehabt. Deswegen hasse ich so Corporate-Entscheidungen und deswegen habe ich ja immer so einen Hals, wo mir irgendein Marketing-Mensch erklären will, wie es von vorderster Front ausschaut. Und da bin ich mit dem Adnan ja schon mehrmals zusammengekrocht. Das, also das, Ich komme aus dem Verkauf, ich bin wirklich Jahre an vorderster Front gestanden und habe immer irgendwelche E-Mails gekriegt von irgendwelchen Anzügen und irgendwelchen Marketingmenschen, die gesagt haben, hey, macht jetzt mal das wollen die Kunden. Und ich sitze da, lese die Mail und denke mir, wenn ich das tue, habe ich nächste Woche keine Kunden mehr, ihr blöden Wichser. Ja, dann suchst du dir neue. Ja, genau.
Ja, bei Last of Us 2 sind die Mitarbeiter von Naughty Dog schon 2 Jahre vor dem, Entschuldigung, 2 Jahre vor dem Release täglich bis 23 Uhr im Büro gewesen.
Und das war ein kurzer Arbeitstag.
Und in den letzten Monaten vor dem Release haben sie sogar auf Mahlzeiten und Schlaf überhaupt verzichtet, um das Ergebnis zu perfektionieren.
Ja, die wollten wahrscheinlich einfach nur dieselbe Stimmung haben, wie das Spiel hergegeben hat.
Und dann ist
Verzweiflung dann pur.
Und dann bringen wir uns genauso ödes Spiel raus wie das erste. Das ist ja Zeitverschwendung.
Und wir kriegen wieder Post.
Last of Us ist langweilig. Nicht einmal Pedro Pascal kann das Thema für mich retten.
Wow.
Und das ist fucking Pedro.
Wow. Ja, aber ich meine, die Frage ist, wie kann man eigentlich, ich meine, wir alleine als SpielerInnen können da ja schon eigentlich was dagegen tun, indem wir nicht permanent nachfragen und permanent ungeduldig sind. Spielen mehrere Faktoren da zusammen, die Investoren, die Firmen selber, die sehr viel Arbeit reinstecken und natürlich so schnell wie möglich Kohle scheffeln wollen, aber at the end of the day, wenn du kein gescheites Spiel raushaust, dann kannst du auch nicht erwarten, dass du Geld wieder so schnell reinscheffelst. Und das ist das, was ich nicht verstehe, oder?
Die Frage ist, ob du dann überhaupt hier wieder Geld scheffelst. Ich weiß nicht, ob CD Projekt Red sich wirklich erholen wird. Ich meine, sicher, die eingefleischten Witcher-Fans werden sie Witcher 4 holen. Aber ich glaube trotzdem, dass eine große Fanbase da vielleicht warten wird aufs zweite, dritte Monat, ob The Witcher 4 wirklich das ist, was sie wollen. Also das ist halt schon, ich meine, so ein Negativ-GAU kann ja ganze Studios auflösen, löschen für alle Zeit. Siehe Daedalic und Gollum. Die gibt's nicht mehr.
Firebox Studios auch nicht und Concord. Aber dazu kommen wir noch.
Wobei ich immer nur der Meinung bin, bei Gollum ist nicht Daedalic per se schuld, sondern das Studio, was drüber gestanden ist bei dieser Entwicklung. Bei diesem Studio habe ich schon so, wirklich jeder Spieltest, wo ich sehe, dass dieses Studio involviert ist, lehne ich wieder ab. Sage ich, na, das Spiel teste ich nicht. Und das ist ein Nacon. Nacon macht nur Drecksspiele. Ich schwör's euch. Die wissen, wie man irgendwelche Zusatzcontroller und Headsets bastelt, meinetwegen. Aber wenn es um Spiele programmieren geht, greift's kein einziges Spiel an, wo Nacon draufsteht. Ich schwör's euch, ihr werdet nur grafischen Müll erleben, technisch einfach scheiße Steuerung für den Hugo, wie wenn die irgendein debiler Besoffener gemacht hätte. Ja? Nacon ist ein Drecksverein.
Fun Fact, Nacon heißt Lass das auf Persisch.
Wirklich?
Ja.
Horcht's auf die Perser! Nacon sorgt euch selber! Lasst die Finger davon! Alter, wirklich, Nacon, wenn ich es nur lese, ich scroll, mittlerweile, wenn es bei uns heißt, ja, was für Spiele wollt ihr testen, ich scroll durch und wenn ich spüre sich das taugt mir, schau ich mal, wer ist das Studio dahinter, wenn da Nacon steht, egal wie geil,
Nacon.
Nacon, lass die Finger davon.
Also, ihr wisst jetzt, von wem wir nicht gesponsert werden?
Wir werden von gar niemandem gesponsert, bei den Sachen, die ich da in diesem Podcast bisher gesagt habe.
Spaß.
Ja, aber komm, bei die Sachen, die ich regelmäßig in dem Podcast sage, würde uns jeder einzelne Sponsor auch sagen.
Ja, zum Glück hört uns keiner.
Ist ja die Frage, ob Ari nicht ihre Sponsoren für ihren Podcast verliert, wenn die da einmal reinhauen.
Wir werden jetzt einfach zum Bezahlmodell.
So, CD Projekt Red und Cyberpunk, bleh. Dann haben wir jetzt Naughty Dog mit dem langweiligen Last of Us 2, ebenfalls Mitarbeiter-Tortur. Was haben wir nur auf der Liste? Ubisoft fix, oder?
Ja, nicht nur einmal.
Nicht nur einmal, das stimmt. Ubisoft war ja Ubisoft Montreal, Ubisoft irgendwo da Norwegen, Schweden, keine Ahnung was, oder?
Ja, Ubisoft im Ganzen hat einfach so richtig Dreck am Stecken, haha. und es wird auch nicht unbedingt besser. Also die leisten sich halt einen Hoppala nach dem anderen, um das mal nett auszudrücken. Und ja, es sind halt auch immer mehr in Kritik. Also ich glaube, dass das Neueste ist einfach Star Wars Outlaws. Also, dass sie das ja mitproduziert haben. Und ja, ich muss sagen, ich habe schon Spaß gehabt dabei, aber die Kritik war halt wirklich gerechtfertigt. Also mir hat es jetzt nicht Spaß gemacht. Ich meine, ja, ich bin halt wirklich ein großer Star Wars Fan, aber trotzdem nicht jeden Dreck. Ja, ich habe das jetzt wirklich gesagt. Es gibt da Serien, die auch ich nicht mag, und auch, es gibt auch Dinge in Star Wars, die ich nicht mag, aber es geht ja nicht um diese speziellen Sachen, sondern um alles in Star Wars. Und Outlaws war wieder etwas, es hat mir wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, da waren doch relativ viele Bugs, nennt man das ja nicht. Ja, es waren aber einfach Bugs. Also es war wirklich eine Frechheit. Ich habe natürlich mir die welche Edition das jetzt auch immer war, dass ich 3 Tage früher reinzocken kann, weil mit, ich brauch's euch nicht erklären, 40 Stunden Arbeitswoche, Familie und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich in der Woche 4 Stunden zum Spiel komme, war das eine gute Woche. Sprich, natürlich habe ich geschaut, dass ich so früh wie möglich an das Ding rankomme. Und das war auch ein Fehler, weil da war noch nicht wirklich ein Day-One-Patch und es gab halt wirklich die ein oder andere Quest, die es einem dann wirklich versaut hat. Rücksetzpunkte von Speicherpunkten, wo man sich auf den Kopf gegriffen hat und denkt, was soll das? Was viele irgendwie bekrittelt haben, war die Grafik. Also ich fand die jetzt nicht so übel. Ja, hätte besser sein können, sicher, und auch Animationen. Aber wie gesagt, ich hab meinen Spaß damit gehabt. Aber trotzdem, man hätte da, ich bin kein Experte, aber 2, 3 Monate, sagen wir 6 Monate mehr Entwicklungszeit hätten im Spiel wirklich gut getan. Und ich glaube, dieser Shitstorm hätte sich vermeiden lassen, wenn dann nicht wieder das Release-Datum und die Investoren dahinter waren. Wir müssen das rausbringen zu dem Punkt, weil wir müssen dann die DLCs und Erweiterungspacks und sonstiges rausbringen zu genau dem Zeitpunkt, dass wir dann genau das Geld reinbringen. Und ja, und das hat das Spiel halt leider in die Misskritik gebracht. Und ich unterschreibe nicht vieles davon, aber ich sag, man hätte einfach wirklich noch mehr tun müssen an diesem Spiel. Und Ubisoft hat ja dann in gewisser Weise reagiert, weil das Assassin's Creed Shadows hätte ja diesen Freitag rauskommen sollen, am 15. November, und wurde dann gleich im Februar verschoben. Und ich wage jetzt zu behaupten, sie werden es nochmal verschieben, dass sie es absolut fehlerfrei hinkriegen, weil das können sie sich
wenn
nicht
Ubisoft,
leisten.
Wenn Ubisoft Shadows jetzt auch verkackt, dann können sie verkaufen. Dann geht ja Microsoft oder Sony geht shoppen.
Ja.
Aber Ubisoft, wann die. Ich habe Ubisoft Aktien gekauft nach Outlaws.
Ja, klar. Ich auch.
Mit weiser Voraussicht auf entweder wird Assassin's Creed Shadows so eine Bombe und einschlagen und super geil, dann regeneriert sich die Aktie. Oder sie verkacken es und sie werden gekauft und es regeneriert sich die Aktie. Also in jedem Fall, sie sind gerade auf Rock Bottom. Egal was sie dann, es wird sich zwar regenerieren, aber entweder Ubisoft bleibt Ubisoft oder Ubisoft wird zum Tochterkonzern von irgendwem, weil sie alles verkackt haben. Aber das nächste Assassin's Creed wird es entscheiden.
Ja, bin ich bei dir bei der Meinung.
Adnan, hast du eines der genannten Spiele auf Day One zockt? Hast du überhaupt zockt in den letzten 50 Jahren?
Nein, also von den genannten Spielen habe ich nichts gezockt, bis jetzt, die ihr genannt habt. Was zu Ubisoft halt anzumerken wäre, oder auch anderen, wir haben jetzt hauptsächlich halt über die Crunch-Topics oder halt die unfertig veröffentlichten Spiele gesprochen. Ich denke, ein wichtiger, ein großer Aspekt der Skandale der letzten Jahre vor allem waren auch die ganzen MeToo-Bewegungen, die ebenfalls in der Spielewelt eingeschlagen hatten und dann rausgekommen sind, wo es dann vor allem um schlechte Behandlungen, vor allem in um sexistische Äußerungen gegangen ist. Und weil wir gerade über Assassin's Creed gesprochen haben, also der unter Anführungszeichen jüngste und letzte Fall war ja, wo der Creative Designer von Valhalla auf Twitter von einer Frau angeschrieben wurde, die dann gesagt hatte, sie hätte mit ihm ein Jahr eine Affäre gehabt und nicht gewusst, dass er verheiratet war. Und das war dann irgendwie eine Woche vor dem Launch des Spiels. Der Designer wurde dann sofort aus dem Projekt genommen und wie man dann später erfahren hat, dann auch entlassen.
Warum?
Ja, wegen der, es war halt ein Publicity-Issue dann natürlich, weil da natürlich die ganze Geschichte dann quasi für ihn nach hinten losging, sage ich jetzt einmal. Ja. Er war verheiratet und dann haben sie das auf dem offiziellen Twitter-Kanal quasi ausdiskutiert. Er hat dann auch noch geantwortet, irgendwie so, schreib nicht hier, sowas in der Richtung. Und das war dann, also Ubisoft hat sich dann von ihm getrennt. War dann so, das hat man dann ein paar Wochen später dann erfahren. Activision zum Beispiel, das ist ein wirklich übles Thema gewesen, unter dem Titel Cosby Suite, falls das einem von euch was sagt. Da hat sich dann herausgestellt, das ist ja dann in den Gerichtsstories rausgekommen, dass es die sogenannte Cosby Suite gegeben hat, die von einigen Führungskräften bei Activision ins Leben gerufen wurde. Dabei handelte es sich um ein Hotelzimmer, indem sie dann abwechselnd halt weibliche Begleitung mitgenommen haben. Und es herrschte eben eine komplett toxische Kultur. Es wird halt oft als diese Bro-Kultur bezeichnet. Und ja, da sind dann auch einige höhere Ränge, mussten dann auch daran glauben. Und danach haben halt genauso Ubisoft als auch Activision, da gab es ja dann diese großen Wellen von diesen Diversity, Equity, Inclusion Initiativen, die dann gestartet wurden und jetzt wird alles besser und wir haben offene Türen und Postkästen etc. etc. Aber ja, also das Bild war auf jeden Fall angeschlagen. Es gab Proteste, Streiks etc. und so weiter. Und das war halt jetzt das Bild der Gaming-Industrie an sich hat natürlich stark darunter gelitten und vor allem halt, und es wurde auch immer wieder so betont, ja, so von wegen, hey, wenn du dabei sein musst, muss man sich das als Frau gefallen lassen, so in der Richtung. Der Ankerpunkt war ja die BlizzCon, da hat er diese Cosby Suite quasi gestartet, die ja eigentlich immer das große Event war in der Activision-Welt und die war jetzt natürlich komplett angeschlagen, nachdem all das rausgekommen ist, ja. Und natürlich gab es auch viele Dokumentationen, Chats, Bilder etc., die das Tageslicht gesehen haben. Also ja.
Podcast-Episoden von feministischen Nerd-Podcasts. Hallo hier, guten Abend.
Also da ist ziemlich viel, sag ich mal, da ist die Gaming-Branche nicht gut weggekommen, ja.
Nein, ich sag lieber nichts.
Sagst lieber nichts?
Nein, ich mach das was nicht auf. Herznerds ist das. Das ist alles, was wir dazu zu sagen haben.
Ja, und das war eine
blaue Werbung.
Also toxische Kultur ist ja ein Grundthema leider, was man halt auch bei anderen großen, Publishern gesehen hat. Riot Games, die machen von League of Legends, haben auch lange diese Bro-Kultur herumgetragen, Belästigungen, Mobbings, Vernachlässigungen durch die Geschäftsführung oder vom HR-Management, die halt nichts ernst genommen haben. Quantic Dream sogar, also die Macher von Detroit oder Heavy Rain, ebenfalls Mobbing, sogar homophobe Aussagen und Verhaltensweisen. Ja, also da ist einiges aufgetreten, ja, was dieses Thema leider ans Tageslicht gebracht hat. Ja,
also ich bin on board bei wirklich 98% der Dinge, die du aufgezählt hast, aber dass ein Entwickler seinen Job verliert, weil er im Privaten eine Affäre hatte, das ist, sorry, da steige ich auf die Barrikaden, aber auf der anderen Seite. Das ist sein Privatleben. Und wann er beschließt, 15 Affären zu haben. Und das darf
Ja.
sich nicht auf seinen Job auswirken.
Naja, wenn du in seinem öffentlichen Job bist, wie der Lead Designer von
Na, selbst dann nicht.
und das wird
Selbst dann
öffentlich
nicht.
ausgetragen, das wirkt sich natürlich schon auf den Arbeitgeber aus, ja.
Das ist unser typisch verkackte, dreckskonservative Hurnsgesellschaft, echt.
Genau.
Weil ihr Leute da draußen, ihr seid alles blöde Wichser, wir alle ficken. Ihr wart's nicht am Leben, um euch aufzuregen, wenn nicht irgendwann einmal wer gefickt hätte. Bah. Da kommt mir Gift und Galle hoch, wenn ich sowas höre. Das ist dasselbe wie L Lehrerin hat private Sexvideos gedreht, hat jetzt ihren Job verloren. Ihr blöden Wichser da draußen, alle miteinander.
Und auch in die Fluchtbox.
Na, da müsste sie gleich, keine Ahnung, 1.000er spenden, weil da konnte ich mich echt 7 Stunden drüber aufregen, am Stück ohne Luft zu holen. Aber
Ja, wie
das
war
geht.
das mit dem, der Lehrer, der Model war und die Lehrerin, die Model war? Die Lehrerin hat den Job verloren, der Lehrer wurde als Sexiest Man Alive oder sowas gekürt.
Na, das ist. Was ist. Ob jetzt eine Affäre etwas Verwerfliches ist oder nicht, ist eine andere Diskussion und die möchte ich jetzt nicht anreißen, weil da wer Marschstreiter. Aber wann jemand in seinem Privatleben Sex hat mit egal wem und eigentlich verheiratet ist, dann sollte dies in meiner Welt keinerlei Auswirkungen auf seinen Job haben, auch wenn das auf seinem Twitter-Kanal öffentlich ausdiskutiert wird. Dann sollen er
Ja.
seine Kollegen meinetwegen verarschen, durch den Kakao ziehen, so sie seine Frau scheiden lassen, alles dieses und jenes. Aber wenn dieser Mensch Lead Designer ist, dann hat er diesen Posten wahrscheinlich aufgrund von Fähigkeiten gekriegt. Und er war an diesem Spiel beteiligt. Ja, sicher. Man
Ja,
weiß nie, wie viel Geld er
wir
mitgenommen hat.
machen alle die
Oder?
Köpfe.
Wir reden von Ubisoft, ich weiß. Aber trotzdem, wie
Viel
viele.
Talent da wirklich im Spiel sein muss, dass du einen Job kriegst.
Hey, Valhalla war okay. Es hat eine 6er Wertung von mir gekriegt. Aber. Insgesamt trotzdem, der Mensch hat seinen Job irgendwo gemacht. In irgendeiner Weise wird schon gerechtfertigt gewesen sein, dass er diesen Job hatte, vielleicht, ja. Aber egal aus welchen Gründen er den Job hatte, es ist sein Job gewesen. Und den zu verlieren, weil er privat was gemacht hat, das ist, sorry, aber das ist eine Unsitte der letzten Jahre und das unterstütze ich nicht. Alles
Nein,
andere,
also
was Adnan
ich gebe dir
aufzählt hat,
absolut
ist
recht,
Horror.
dass diese ganze Affärengeschichte hat einfach nichts im öffentlichen Leben zu tun. Das ist seine private Geschichte.
Ja.
Was er tut dort, ist in Ordnung. Und da könnte man sagen, okay, war jetzt auch nicht in Ordnung, das ins Öffentliche oder ans Licht zu bringen.
Was der Arbeitgeber, welches Recht der Arbeitgeber hätte, in meiner Sicht, zu sagen, dass Ubisoft hätte sagen können, hey, Junge, stell deinen Twitter-Account auf privat, sodass nicht jeder mitlesen kann. Das Recht hätten sie gehabt. Das von ihm einzufordern, zu sagen, hey, du bist namentlich genannt bei uns als Lead Designer, stell deinen Twitter-Account auf Private Only, weil das kann man ja, glaube ich, irgendwie so, dass nur Follower, die das lesen können, was du postest.
Ich habe Twitter vor Jahren schon verlassen, noch
Ja.
bevor.
Ja. Aber es müsste gehen, glaube ich, meines Wissens nach. Da sage ich, Ubisoft, ja, das Recht hättet ihr, meiner Welt, aber in irgendeiner Weise Konsequenzen in der Arbeit ziehen für das, was er in seinem Privatleben macht. Wenn er entschließt, er will in seinem Privatleben, keine Ahnung, im rosa Tütü vor seinem Haus immer in grünem Wackelpudding baden, im Planschbecken seiner Kinder, weil das ist sein Lebensinhalt in seiner Freizeit, dann ist das seine Entscheidung. Es sollte nicht die Auswirkungen haben auf seine Arbeit. Dasselbe damals bei James fucking Gunn. Was der privat auf irgendwelche Partys macht, egal wie geschmacklos, sollte keine Auswirkung darauf haben, ob der Regisseur sei der oder nicht. Fuck you, Disney.
Naja. Ja, aber das überrascht bei Disney jetzt wenig, seien wir mal
Ja,
ganz ehrlich.
beim Satanskult, na, da überrascht mich gar nichts mehr.
Eben. Apropos Kult, zurück zu Kultspielen, die Kult, Probleme gemacht haben.
Du willst einen sehr brutalen Wechsel zu E.T. machen, gell?
Nein, das möchte Adnan machen.
Nein, er möchte eher
Also,
zu Concord.
ja,
das.
Concord ist eine Kult, E.T. war Kult.
Ja, eben, das wird nur ein Rant. Also von dem her, heben wir uns den auf.
Was ist eigentlich Concord?
Ja, richtig, genau das. Genau
Warte
das. Das
mal kurz.
war.
Adnan, du hast ja eine Zeit lang bei Sony gearbeitet.
Ja. 13 Jahre. Hast du das intern irgendwie mitgekriegt, was Concord ist? Ich meine, du bist nicht bei der Gaming-Seite, das weiß ich ja. Aber ist das irgendwie so gigantisch gewesen, dass ganz Sony Erdbeben gespürt hat? Ein erschütternder Macht?
Nein, also ist nichts durchgesickert, also war kein
Thema. Ich kann's dir sagen, das war der Versuch, so verfickte Scheiß-Service-Game-Scheiße rauszubringen. Das muss mich auf der Zunge zergehen lassen. Concord hatte eine Entwicklungszeit von 8 Jahren. So, jetzt rechnen wir kurz zurück. 2016. Ich habe mal ein bisschen rausgesucht, was 2016 für Spiele rausgekommen sind, um das mal so ein bisschen einordnen zu können. 2016 hat so Favoriten rausgebracht wie, also sind jetzt nicht unbedingt meine persönlichen, aber sind einfach Namen, die kennt man, weiß man. Das erschien 2016. Unter anderem Dark Souls 3, Uncharted 4, Resident Evil 5, Watch Dogs 2 und Overwatch. Da hat diese ganze Service-Game-Scheiße richtig begonnen und Sony hat sich gedacht, boah, da müssen wir jetzt einsteigen. Wir
haben jedes dieser Spiele, alles, das du genannt hast, kacke.
Ja, du findest doch The Witcher kacke, denn man kann dir nicht mehr helfen. Und dann kommen sie auf die Idee, so, wir buttern jetzt Millionen und wir sprechen hier von vielen, vielen, vielen Millionen. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, wie viele es wirklich letzten Endes waren, aber ja, das sei dahingestellt. Und produzieren jetzt Concord, das von der Spielidee her eben ein Shooter im Stile von Overwatch meets Guardians of the Galaxy sein sollte. Und wir haben extra Firewalk Studios dafür gekauft, die dieses Spiel produzieren sollten. Und was Interessante bei Firewalk Studios war, es war nicht irgendein kleines Indie-Studio, sondern da waren wirklich Namen dahinter. Da waren Leute von Bungie dabei, wie Ryan Ellis und Elena Sigmund, die eben mit der Halo-Reihe Erfahrung haben. Die wussten, was sie tun. Und Tony Hsu von Activision. Respawn-Leute waren dabei, von BioWare, Raven Software. Also da waren Leute involviert, die wirklich Ahnung von dem haben, was sie getan haben, könnte man glauben. Und da ist reingepumpt worden, was nur ging. Und ich weiß nicht, ob wir sind so aktuell mit der Folgenaufnahme. Heute kam der Finale oder der zweite Trailer zu Secret Level raus auf Prime. Eine Anthology-Serie, die auf, ich wollte jetzt sagen, Videospielen basiert, was nicht stimmt, auf Spielreihen basiert. Es wird, glaube ich, eine 8- oder 10-reihige Serie und jede Folge hat eine eigene Thematik, also, oder nimmt eine Spielserie als Thematik von Warhammer über Dungeons and Dragons, Mega Man und das war einer der Hauptgründe, warum Concord so entwickelt werden sollte. Es gibt eine eigene Folge zu Concord. Ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist. Entweder, dass wenn die Folge so richtig floppt und man sich denkt, na Gott sei Dank ist das nichts geworden, oder man diese Folge sehen wird und sich denkt, boah, da war ja richtig geiles Potenzial drin. Weil, was hat Sony gemacht nach dem Launch von Concord und gemerkt haben, dass ich glaube, die höchste Spielerschaft, die sie hatten via Steam, waren 64 Spieler. Nach 2 Wochen haben sie das Spiel abgedreht. Erst hat man gemeint, okay, es kommt zurück als Free-to-Play. Nein, auch das haben sie dann komplett abgedreht und 8 Jahre Entwicklung. Was muss ich vorstellen? 8 Jahre Arbeit von Menschen, die an diesem Spiel Tag und Nacht gearbeitet haben, sind einfach, ja, ist weg. Als hätte es nicht existiert. Nach 2 Wochen eingestellt. Und also man kann es nur schätzen, oder es wird geschätzt, dass circa über 100 Millionen draufgegangen sind durch den Flop. Also finanzieller Flop, anders kann man es nicht nennen. Und ja, einfach Decke drüber, Deckel drauf, ist nicht passiert. Und dann gibt's Aussagen von den zuständigen Leuten, von Leuten, die Entscheidungen treffen in einem Spieleentwicklungsraum, wo es um Millionen geht. Und dann heißt es einfach, ja, wir befinden uns derzeit noch in einem Lernprozess und im Grunde genommen kennt man das Ergebnis im Hinblick auf IPs ja erst, wenn es zu spät ist oder wenn man es ausprobiert hat. Leute, viele Tests, schon mal was davon gehört, testet es vorher, schaut, wie es ankommt. Verbessert euren Scheißdreck und lasst nicht die Investoren euch drängen, bringt das Spiel raus, damit wir Kohle machen. Hättet einmal das gemacht, was gemacht werden soll, macht's keine scheiß Service-Games mehr, sondern vielleicht fokussiert's euch wieder mal auf geile Singleplayer-Games wie Uncharted 4 zum Beispiel oder auch wieder gute Resi-Teile oder was weiß ich was. Wenn ich den Vergleich hernehme, Baldur's Gate 3, mein Gott, die Entwicklungszeit, wenn man jetzt sagt, das waren 20 Jahre, nein, waren sie nicht. Es hat nur so lange gedauert, bis Teil 3 rauskam. Aber allein die Alpha-Version von Baldur's Gate, der Early Access war im Oktober 2020. Das Spiel wurde im September 23 released. Also allein die Alpha, wo schon irre viel fertig war, war 3 Jahre in der fucking Early Access Phase, wo getestet, geschaut wurde, was funktioniert, was funktioniert nicht. Es wurden Quests rein rausgenommen, es wurden Charaktere gestrichen, es wurden Charaktere, die ins finale Spiel geschafft haben, angepasst, weil Fans meinten, naja, das passt so und so nicht. Die haben irre eng mit Wizard of the Coast zusammengearbeitet, dass es mit den D&D-Regeln alles passt. Die haben sich Zeit genommen und dann auch verdienten Game of the Year Award bekommen. Ja, wir hatten die Diskussion mit Hogwarts Legacy, ich weiß, wir haben eine Folge dazu, hört euch die an, hätte es auch verdient, aber Baldur's Gate 3 hat es nicht umsonst verdient. Aber da haben sie alles richtig gemacht. Die haben von Anfang an gesagt, wir haben einen Plan, das machen wir und wenn wir es verschieben müssen, müssen wir es verschieben. Und ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich bilde mir ein, der Release von Baldur's Gate 3 wurde auch mindestens einmal verschoben, um dann ein gut laufendes Spiel zu bringen. Und selbst dann, nach dem Release, ein Patch nach dem anderen, weil irgendwas nicht funktioniert hat und viele, die das Spiel von Anfang an gespielt haben, werden sich erinnern an Akt 3 Problematiken. Ich nenne es mal Problematiken, weil das Spiel war teilweise unspielbar in Akt 3, kurz nach dem Release. Und auch das haben wir hingekriegt. Mittlerweile ist Patch 7 draußen, nach über einem Jahr, mit Modding-Möglichkeiten, Erweiterungen. Da ist alles richtig gemacht worden, weil man sich einfach gesagt hat, okay, wir möchten ein Spiel machen, dass die Spieler wollen, die Spieler verdienen und auf das man auch stolz sein kann und nicht irgendwie, wir müssen jetzt Zahlen erreichen, damit jetzt unsere Investoren happy sind. Und ja, sorry Sony, sorry Concord und so leid es mir tut für sämtliche Mitarbeiter bei Firewalk Studios, weil das ist ein fucking Einschnitt, wenn plötzlich der Job weg ist und man nicht weiß, wie es funktioniert. Ich glaube nicht, dass so schnell irgendjemand, der in seinem Lebenslauf das Firewalk-Studio drin hat, so schnell irgendwo einen Job bekommt. Und das einfach nur, weil die falschen Entscheidungen von den falschen Anzugträgern gemacht worden sind, die nämlich null Ahnung davon haben, was ein Spiel wirklich ausmacht, die einfach nur die Dollarzeichen in den Augen haben und auf uns Spieler, ich nenne uns das einfach alle, scheißen. So, rant over.
Ja. Aber
ich halte mich da jetzt zurück, ich müsste über was anderes dann ranten.
Ja, ich wollte dir gerade die Brücke legen.
Nein, ich hätte jetzt über Sachen gerantet, die der Michi gesagt hat, aber.
Ja, aber ich wollte dir gerade die Brücke legen zu deinem Rant-Thema.
Zu meinem Rant-Thema? Richtig, Michi.
Kenn dich, Schatzi.
Mein Rant-Thema, also mein Skandal trifft kein Studio per se, sondern eine Spielerschaft. Und das haben wir schon bei verschiedenen Games gehabt, aber mich trifft es halt persönlich bei einem Game, welches ich selbst spiele. Und zwar geht es um das kürzlich abgegradete Hunt Showdown. Hunt Showdown hat am 15. August diesen Jahres ein gigantisches Upgrade gekriegt. Neue Engine. Und mit der neuen Engine quasi einfach ein kompletter Overhaul vom Spiel. Es ist wirklich, als würden Spieler gerade Hunt 2 spielen. Ich spiele seit, keine Ahnung wie lang. Auf jeden Fall irgendwas um die 1500 Stunden habe ich in dem Spiel drinnen, insgesamt in Hunt Showdown. Und ich bin ein Fan. Es ist ein Spiel, was mich unglaublich fesselt. Ich liebe es. Es ist meiner Meinung nach der beste First-Person-Shooter aktuell auf dem Markt. Und das gilt auch jetzt für Hunt Showdown 2, weil jetzt heißt ja Hunt Showdown 1896, so ist jetzt der neue Name. Das Engine Upgrade war großartig, die Map, die Nähe, die es vorgestellt haben, ist gigantisch gewesen. So viel grafische Upgrades, so viel, was nicht, Masse an mehr Feeling in diesem Spiel. Allerdings, mit dem Engine Upgrade ist passiert, was passieren musste. Es ist eine neue Engine, es ist quasi zwar dasselbe Spiel, aber neuer Code, neues alles, neues dieses, neues jenes, neue Map, neue Funktionen, neue Skins. Alles neu. Natürlich war klar, dass da auch Bugs mit reingebaut werden. Und was auch kam, war eine neue UI. Und diese UI ist von der alten angepasst an Konsolenspieler. Die alte UI war 100% PC-Spieler. Also Crytek dachte nicht daran, das Spiel jemals auf Konsolen rauszubringen. Es war als PC-Spiel gedacht. Als es allerdings am PC so einen riesen Anklang gefunden hat, haben sie gesagt, okay, wir machen einen Port auf Xbox und PlayStation. Aber das Menü, die ganze UI war ausgelegt auf eine Maus. Also als Konsolenspieler hattest du deine schwere Not, dich im Menü quasi zurechtzufinden. Es ist dann irgendwann gegangen. Ich meine, noch 1000 Stunden im Spiel, dann geht's. Du hast es halt heraus. Aber die neue UI soll quasi alle gleich behandeln. Jeder soll quasi gleich easy durchs Menü manövrieren können. Und sie ist angelehnt an Call of Duty, was ich so gehört habe. Keine Ahnung, Call of Duty nicht gespielt. Aber sie ist halt sehr console-friendly. Bei weitem noch nicht wirklich console-friendly. Im Gegenteil. Es ist immer noch für Konsolenspieler echt schwer, sich da durchzunavigieren, weil jetzt Konsolenspieler kein Cursor mehr haben, sondern alles über die Schultertasten oder Knöpfe machen müssen. Und du musst einmal merken, welcher Knopf macht was, in welchem Screen. Denn im nächsten Screen macht derselbe Knopf plötzlich was ganz anderes.
What?
Ja. Also die UI ist noch immer für Konsolenspieler mega komplex. Während ich meinen Lieblingsstreamern auf Twitch zuschaue, wie die klick, 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 sich auch durch die neue UI, genau wie bei der alten UI, einfach durchklickseln. Und trotzdem sind das die PC-Spieler, die beim Upgrade Hand auf Hand neu auf die Barrikaden gegangen sind und etwas getan haben, wo ich sage, ihr seid, jede einzelne Person da draußen, die es gemacht hat, ihr seid blöde kleine Wichskinder. Ja. Review Bombing. Hunt 1896 wurde so gereview bombt, dass es den Anschein hatte, es wäre das mieseste Spiel auf Steam. Es ist so gereview-bombt worden, dass Spieler abgesprungen sind vom potenziellen Kauf dieses Spiels. Und auch jetzt dann ist nichts anderes als wie Rean, Rean, Rean. Reddit, oder sollte ich sagen, Sudoit, ja, ist nur voll mit Scheiß-Sudoranten, die den ganzen Tag nur Clips posten von Bug hier, Bug da, das funktioniert nicht, da glitscht das Kind, die da nur jammern, die kleinen Wichskinder, wirklich. Nichts anders. Und wann dann Crytek wieder mal einen neuen Skin rausbringt, was ja regelmäßig passiert, ich meine, das Spiel hat einen Haufen ziemlich geiler, ziemlich ästhetischer Skins. Fix your game, fix your bugs, we're not buying this shit, fix your... Die ganze Zeit. Hey, Leon, habt ihr noch alle nicht kapiert, dass ein Design Department sich nicht um Bugs kümmert, dass Leute, die Skins kreieren, nicht verantwortlich sind für euch eine scheiß Bugs? Und dann hat vor kurzem Crytek eine Kooperation an Land gezogen mit Scream. So wie es Mortal Kombat 1 gemacht hat, so wie es, glaube ich, Call of Duty gemacht hat, so wie es Dead by Daylight gemacht hat. Scream ist überall. Die schleudern da die Lizenzen für Ghostface quasi noch. Das, du zahlst wahrscheinlich gar nichts für die Lizenz, sondern sie zahlen es dir. Hey, wollt ihr nicht unseren Ghostface promoten, damit Leute Bock haben, unsere Filme zu schauen, die seit dem ersten Teil schon langweilig sind? Ja? Da, macht's einen Skin draus, wir zahlen euch was dafür. Jetzt hat's Ghostface gegeben und da bist du deppert, der Aufschrei war riesig. Und wieder Riesenboykott von den Fans, dann heißt es, wir werden's Crytek sagen, indem wir das nicht kaufen, wir zeigen ihnen den Spielerwillen mit unseren Portemonnaies. Weil ich gesagt habe, Leon, ihr wollt, dass Crytek eure ganzen Bugs fixt. Crytek produziert Skins, die gekauft werden, damit Crytek Geld hat, um die Developer bezahlen zu können, damit die eure Bugs fixen. Mit welchem Budget sollen sie eure Bugs wieder richten, wenn ihr euch alle quasi vereint zu einer großen Einheit und nichts kauft, keine DLCs mehr, kein gar nichts und alle Leute nur davon abratet, das Spiel zu kaufen. Ganz ehrlich, ihr blöden Clanwix-Kinder, vor welchem Geld sollen sie das finanzieren? Das will ich jetzt wirklich wissen von euch, ihr Dreckskrüppeln. Und man muss nicht unter jeden Furzbeitrag von Crytek drunter schreiben, fix your game. Wir haben's verstanden, ihr seid unzufrieden. Und ihr scheiß PC-Spieler, die sich über die UI aufregen, ihr habt immer noch eine fucking Maus und ich manövriere mit einem Controller durch und beschwer mich nicht. Weil das Spiel immer nur der beste Shooter ist, der da draußen ist. Mache, wie mich solche Fans aufregen. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo Fan-Communities nichts anderes tun, als wie hassen, hassen, hassen. Ja. Siehe Star Wars. Wer hasst Star Wars am meisten? Die eigene fucking Community. Ich bin ein Star Wars Gelegenheitsschauer. Ich liebe alles, was da draußen ist. Mandalorian, Book of Boba, Ahsoka, sag mal alles. Obi-Wan! Ich hab Obi-Wan so gefeiert. Es war so geil.
Es ist auch so geil. Es ist so geil. Es ist
so geil. Und alle da dran, hey, Obi-Wan ist der letzte Trick. Fick dich. Du hast nur vergessen, wie man Sachen genießt. Weil du glaubst, weil du glaubst, dass dir die Spiele oder die Serien oder die Filme irgendeine Rechenschaft schuldig sind. Ja, sicher, Horst aus Niederneukirchen in Oberösterreich. Dir ist George Lucas was schuldig. Na. Alter, da kann ich, über toxische Fans konnte ich mich so auskotzen. Sie sind überall.
Na, wie hat's immer früher geheißen, der Kunde ist König?
Na, der Kunde ist ein blödes Arschloch.
Bullshit.
Das wissen die Leute aus dem Verkauf, ja?
Ich hab ja vorhin erwähnt, ich komme aus dem Verkauf. Ich habe eine Zeit lang bei uns Lehrlinge eingeschult in einem Betrieb, den ich jetzt nicht beim Namen nennen werde. Ich hab zu meinen Lehrlingen wirklich gesagt, erwarte, dass jeder Kunde, der vorne bei der Tür reingeht, ein Analphabet ist und nicht bis drei zählen kann und keine klaren, eigenständigen Entscheidungen treffen kann. Wenn du von dieser Grundhaltung ausgehst, bist du begeistert, wenn einmal einer dabei ist, der selbstständig ein Etikett lesen kann. Weil dann hast du als Verkäufer ein viel ruhigeres Leben. Weil wenn du erwartest, dass die selbstständig ein Etikett lesen können, hast du innerhalb von einem Monat im Verkauf ein Burnout. Liebe Marketingmenschen da draußen, ja, Verkäufer haben es mit Menschen zu tun, die zu dumm sind, ein fucking Preisschild zu lesen, was in A5 gedruckt ist, der Preis. Die lesen das nicht, sie gehen trotzdem zum Verkäufer und fragen, was kostet das? Eicher Marketing ist ein Furz wert, wenn der Kunde ein Volltrottel ist.
Ich hätte nie vergessen, wie mal jemand vor uns gestanden ist und gesagt hat, er möchte Rammsteine. Wir haben ihn in die Musikabteilung geschickt.
Hey, ich schwöre das, ist wirklich passiert, einem Kollegen, neben mir, ich bin im Shop gesessen, damals noch im Handyshop, kommt rein.
Das sind aber die besten Stories.
Kommt rein, und ich nehme jetzt einen beliebigen Namen, weil ich möchte wirklich auch die Firma nicht irgendwie so diskreditieren. Kommt ein Herr rein, geht zu meinem Kollegen, s.eigner@email.at. Grüß Gott, was kann ich für dich tun? s.eigner@email.at. Geht's um ein Internet? Geht's um einen Vertrag? Geht's um einen E-Mail-Account? Worum geht's denn? s.eigner@email.at. Sag mal, bin ich da im richtigen Geschäft oder nicht? Ja, schon, aber was wollen Sie von mir? Ach so, ein Scheißverein! Und geht wieder raus. Aber wir sind wirklich so da gesessen, so, what the fuck war das? What the fuck war das? Kunden sind die letzten Trotteln im Verkauf, im Handel. Hast du's nur mit Geistesgestörten zu tun? Drum funktioniert Marketing doch nicht. Weil du kannst Marketing nicht anpassen an geisteskranke Menschen.
Ja.
Bah, echt. Und wie gesagt, toxische Fangemeinden, sie verstehen uns nicht. Ich verstehe die Fans nicht. Wenn ihr wollt, dass das Spiel funktioniert, wenn ihr wollt, dass Bugs gefixt werden, dann geht's eure Entwickler nicht an. Dann schreibt's nicht den größten Bullshit und Müll und Beleidigungen und wirklich, was da teilweise auf Reddit steht. Hey, ganz ehrlich, ich würde von mir selber sagen, ich habe dickes Leder, aber wenn ich einer von den Entwicklern war und ich bin jetzt nicht so gut situiert psychisch. Und ich lese den ganzen Tag nur, wie Horden und Horden von Fans mich beschimpfen, zwar nicht namentlich, aber meine Arbeit und ich bin einer von den Entwicklern. Hey, das macht die deppert. Da bist nach nicht einmal 2 Wochen bist du da reif für die Therapie. Das ist widerlichste Scheiße, die schreiben. Und wirklich, wenn du zum Social Media Team kehrst, du hast den ganzen Tag nichts anderes als wie solche Kommentare. Und zum Social Media Team gehört ja auch dazu, dass du auf Kommentare interagierst. Das heißt, du musst jeden Kommentar mal lesen, um zu schauen, wie interagierst du. Und wenn du den ganzen Tag nur sowas lest, das macht dich deppert. Du vergiftest deinen eigenen Verstand. Und da schierst du in erster Linie gegen die Fangemeinde, weil das ist absolut ekelhaft toxisches Verhalten und ihr macht Mitarbeiter, die nichts dafür kennen, einfach nur fertig damit. Und dadurch wird das Spiel nicht besser. Im Gegenteil, ja. Ihr zerstört die Ressourcen, die es brauchen, ihren eigenen Verstand. Rant over.
Ja, aber da können wir ja gleich weitergehen und quasi einen Ausblick machen. Wie können denn beide Seiten zu einer realistischen Erwartungshaltung beitragen? Was sagt sie? Was wäre so die perfekte Welt? Ich finde, Baldur's Gate hat da schon einen recht guten Start hingelegt mit Early Access und ja, dann
Later Releases. Also was Baldur's Gate betrifft, bin ich absolut bei dir, ist immer noch für mich ein Spiel des Jahrzehnts, um es mal so ganz unbegeistert zu nennen. Ja, die haben schon richtig gemacht, aber sie hatten halt auch den großen Vorteil, dass jetzt kommt die Post. Die 2 Teile, die sie davor hatten, Ja, genau die beiden. Genau die meine ich, ja, genau das meine ich. Da hätte ich gern 2 davon. Die halt wirklich eingeschlagen haben, wie ich weiß nicht was. Und ja, die halt auch wirklich einen Vertrauensbonus hatten. Nur hat es im Vergleich zu CD Projekt Red, wo sie den Vertrauensvorsprung von The Witcher hatten, zu Cyberpunk funktioniert. Weil die haben richtig, richtig abgeliefert. Und aber wie gesagt, haben sich auch nicht stressen lassen. Das Problem ist halt, es liegt auf der Hand. Je größer die Firma, je mehr Investoren und je mehr Köche, um es mal so auszudrücken, desto schwieriger ist es da jetzt wirklich noch nennen wir es einfach mal ein Singleplayer-Game rauszubringen, das auch wirklich noch auf Innovation, Spaß und ja, Fortschritt setzt, dass sich mal was getraut wird, ohne zu sagen, ja, ob das funktioniert, ich weiß nicht. Ich glaube, der Herr Huber aus der 2. Reihe dort, dem gefällt das nicht ganz so gut wie dem anderen. Ich glaube, solange das nicht gelöst wird, unter Anführungszeichen, werden sich wenige trauen. Aber ja, Baldur's Gate 3 ist halt schon ein Vorzeigetitel, der gezeigt hat, wie man es richtig machen kann.
Ich finde, dass Crytek vor dem Wechsel auf Hand 2 es auch sehr gut gemacht hat. Weil Crytek's Kommunikation nach außen war vorher, kannst du sagen, ist wöchentlich was kommen für einen. Eine Kommunikation von den Devs entweder auf Reddit oder in einem eigenen Beitrag auf irgendeiner Seite oder auf Facebook, Twitter und so weiter. Also die haben extrem stark kommuniziert nach außen. Egal worum es gegangen ist. Sei das jetzt Implementierung von neuen Waffen, sei das jetzt Roadmap, was kommt nächst, sei das Events, Event Trades, da haben's immer so geil, die haben auch heute nur immer zu jedem Event so geile Videos, was alles erklären, die neuen Perks, die neuen Waffen und so. Mega geile Kommunikation. Diese Kommunikation hat jetzt seit Hand 2 stark nachgelassen, weil, und das ist auch was Fans nicht verstehen. Sie beschweren sich, ja, oh, Crytek schweigt. Die haben gerade ein gigantisches Projekt zum Stemmen. Neue Engine, neues Spiel, 1000 neue Bugs, 1000 neue Möglichkeiten, wie sie es wieder verkacken können. Die rennen gerade auf 180. Aber die Kommunikation davor, und jetzt gerade merkt man auf Reddit, Crytek versucht gerade wieder zu diesem Lauf zurückzufinden. Sie melden sich gerade wieder mehr auf Reddit und so und dann eben auf Social Media. Die Kommunikation läuft wieder an. Aber die war jetzt zur Zeit halt wirklich weg, einfach weil zu viele Baustellen gleichzeitig. Aber diese Kommunikation, Entwickler direkt zu den Spielern, das ist ein Key-Faktor, wieso ich damals bei Hunt hängen geblieben bin. Und was er, glaube ich, wie heißen die? Lyrian? Na, was? Von Baldur's Gate?
Larian
Larian?
Steady, Larian
Lyrian.
Studios.
Larian Studios. Die haben ja eine sehr starke Kommunikation nach außen mit dem, was sie dann. Und da sieht man Studios, die mit sich reden lassen, die sich in die Karten schauen lassen, die nicht über die Spieler hinweg entscheiden. Siehe Call of Duty, siehe Fortnite. Was kommuniziert Fortnite nach außen? Nichts, außer dass wieder irgendein neues Super-Event gibt. Was kommuniziert Activision? Hat Activision jemals kommuniziert? Nichts.
Ja,
Also
vielleicht mit EA.
ich finde, dass man kennt es einem Spiel. Dead by Daylight. Dead by Daylight, ein Indie-Titel in einem Sub-Sub-Sub-Genre, ist heute nur am Leben. Na, hey, ganz ehrlich, das ist damals, als das gestartet ist, hätte keiner glaubt, dass Dead by Daylight immer so lang hält und zu einem der beliebtesten Horror-Games ever wird. Und das wird auch noch lang weiter. Die haben Kooperationen mit fucking Nicolas Cage, ja? Dieses
Ja, gut,
Indie-Studio.
hatte nicht jeder.
Ich glaube nicht. Nicolas Cage, falls Sie das, in case you hear this, Mr. Nicolas Cage, we at Daily Game would really love to have a cooperation with you. So, please, consider joining our podcast. So, jedenfalls,
Michi, entschuldige, hast du die Halloween-Episode von Critical Role gesehen?
ja.
Okay.
Aber
Deswegen sag's.
wenn du jetzt noch zweimal seinen Namen sagst, könnte es passieren, Sinan.
Nicolas Cage, Nicolas Cage, Nicolas Cage.
Okay, jetzt ist es im Universum.
Ja, jedenfalls, es ist Studios, die gut kommunizieren, die stark kommunizieren und auch mal ehrlich sind und sagen, hey Leute, wir wissen, das ist scheiße, wir arbeiten dran, aber auch für uns ist das gerade eine Challenge. War zum Beispiel Hunt Alt, hat so ein paar Bugs gegeben, die sich echt Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinweg gehalten haben und die Devs dann ganz ehrlich gesagt haben, Leute, wir haben keine Ahnung, was das verursacht. Wir probieren seit Monaten das auszumerzen, aber wir kommen nicht darauf, was das auslöst. Und das ist eine total ehrliche und authentische Ansage, finde ich, auch von einem Studio. Also Kommunikation eines Studios direkt mit den Spielern ist meiner Meinung nach ein Schlüsselfaktor. Und es war auch die Community von Hunt war früher trotz Kritik handzahmer als jetzt. Aber das hat halt früher mit der wegfallenden Kommunikation und der hohen Toxizität der Fans halt quasi, ist einfach nur schlimmer geworden. Aber jetzt
Oh,
bevor.
nein, nein, also weil du richtig erwähnt hast, es ist Kommunikation ist alles. Also auch ein gutes Beispiel, ein Spiel, das sich seit Jahrzehnten, ist übertrieben, aber auch schon Ewigkeiten hält, aufgrund von der Kommunikation mit Fans, ist einfach Star Wars The Old Republic. Ein MMORPG. Und war am Anfang auch wollte der WoW-Killer sein. Hat es nicht ganz geschafft. Wurde dann free to play und ist bis heute noch da. Und da wird auch, da hat es lange, nennen wir es mal Pausen gegeben, bis irgendein Patch kam. Und dann kam plötzlich eine Story-Erweiterung. Genialesterweise, die natürlich nicht Kanon ist, sondern einfach so Legacy-mäßig bedient wird. Aber das macht Spaß. Und auch da, die Community ist einfach cool. Und ja, natürlich gibt es auch immer wieder den ein oder anderen, das gefällt mir nicht, aber nicht so gut. Ja, die hast du überall. Aber auch das, seit 2011 ist das ganze Ding erschienen und hat jetzt, glaube ich, dass ich mir jetzt, lass mich kein Blödsinn sagen, ich glaube, Spielupdate 7.5. Also man kann sich ausrechnen. Und die Leute feiern es immer noch. Also Kommunikation ist sehr wichtig, wenn nicht sogar alles.
So, aber das ist halt ein sehr, 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 sehr aktuelles Thema. Und wir reden ja über Spieleskandale durch die Bank. Cyberpunk ist jetzt auch schon wieder 2, 3 Jahre her. Und so weiter und so fort. Aber der allererste Spieleskandal der Geschichte, wo ich sage, der ging in die Geschichte ein. Weil niemand zuvor so etwas erlebt hat. Adnan, jetzt grab es aus der Wüste Nevadas.
Ja, das war tatsächlich ein kleiner Außerirdischer, der zwar super eingeschlagen hat in den Kinos, aber nicht auf den Konsolen. Und hat
Elliot, Elliot.
Er wollte nach Hause, aber nicht unter die Erde.
Oh, da hat's begonnen, weil es waren ja auch die Investoren, die wollten, dass das Spiel zu Weihnachten fertig ist, zum Weihnachtsgeschäft.
Stimmt, ja. Also da ging es auch darum, eigentlich in der Geschwindigkeit schneller was rauszubringen. Und so kam das Spiel zu E.T., welches zu einem Ladenhüter wurde in den USA, wo es vornehmlich erschienen ist. Und man konnte einfach dieses Spiel nicht verkaufen. Egal, was gemacht wurde, es ging nicht über den Ladentisch. Woraufhin viele Läden das Spiel dann einfach auch an Atari zurückgesendet haben. Also Atari waren diejenigen, die das beauftragt hatten, dieses Spiel. Und lange Zeit gingen tatsächlich Gerüchte herum, bis es sich dann tatsächlich als bewahrheitet hatte, hat Atari tatsächlich das Spiel einfach irgendwo in der Wüste begraben. Tonnenweise die Module einfach unter die Erde gegeben und wortwörtlich Sand drüber geschüttet.
Wir sprechen da aber, ich glaube, wirklich von Jahrzehnten, die zwischen vergraben und aufdecken, des Skandals war, oder?
Das ist so, ja, es war in den 80ern, wo es passiert ist, und ich glaube, wirklich spät, ich glaube erst nach 2000 oder war es doch in den 90ern, es war relativ spät. Das
ich müsste jetzt lügen, aber es gab ja dann natürlich auch die Doku dazu.
Doku, und
die
ist, genau. Ja.
Ich weiß nicht, ob die älter als 10 Jahre ist.
Ja, das glaube ich auch. Also ja, verrückt. Verrückt, dass das wirklich so gemacht wurde. Ja.
Hat statt. Wobei ich sagen muss, so den ein oder anderen Anzugsträger würde ich vielleicht auch ganz gern in der Wüste vergraben.
Das stimmt, ja. Ein Skandal, der meine Gaming-Geschichte ziemlich stark getroffen hatte, kam aber aus einem japanischen Hause, nämlich von Konami. Und das war die Geschichte 2015, Trennung Konami und Kojima, der Erfinder und Macher von Metal Gear Solid, wo es plötzlich wie aus dem Nichts die Nachricht gegeben hat, Konami und Kojima hätten sich getrennt. Und das hat einmal die ganze Gaming-Szene aufhorchen lassen und natürlich für die entsprechenden Schlagzeilen gesorgt. Denn Kojima war ist bis heute noch ein Mastermind, der dann halt wirklich sehr selbstständig arbeiten konnte, und er war bekannt dafür, dann die Deadlines nicht einzuhalten und dann für die Entwicklung länger zu brauchen als geplant. Und anscheinend 2015 war das Jahr, wo halt Konami nicht mehr mitgespielt hat und sich mehr eingemischt hat und gefordert hat und dann wie aus dem Nichts entschied, wir trennen uns von Kojima, das ja dann sogar so weit ging.
Moment, sie haben sich von, nicht Kojima ist nicht gegangen, sondern
nein, sie haben sich von ihm getrennt. Sie haben sich von ihm getrennt, die haben ihn rausgehaut wortwörtlich. Ja. Weil es ging ja dann so weit, dass Kojima er wurde ja vor dem Release von Metal Gear Solid 5 schon quasi entlassen, oder man hat sich vor dem Release von ihm getrennt. Und dann, wo auch die Award-Shows waren, gab es ein offizielles Statement, dass Kojima nicht die Awards für dieses Spiel entgegennehmen darf. Es ging wirklich sehr, sehr, sehr weit. Und die Gamer haben sich natürlich komplett auf seine Seite gestellt und an die Konami gestellt. Konami hat er dann später sogar noch versucht, einen Zombie-Ableger zu Metal Gear Solid rauszubringen, um das Ganze ein bisschen wieder aufzupeppen. Ging auch nach hinten los, aber ja, also das war ein...
Langweilige Spiele kann man einfach nicht retten.
Kann man einfach... ein Zombie-Spiel kann
ja, man... Ja, aber hey, komm, man muss eins sagen, also die Spieler, die dann hinter ihm standen, sind dann wirklich belohnt worden mit so tollen Spielen wie Death Stranding und Death Stranding 2.
Genau, das hat sich ausgezahlt.
Der Spaziergeh-Simulator!
Der am Strand Spaziergeh-Simulator.
Der mit Baby am Rücken. Am Strand mit Rucksack-Spaziergeh-Simulator.
Zu dem jetzt auch ein Film kommen wird, also was willst du mehr?
What the f... Achso, wir sind rated. Bitte?
Weißt du das nicht?
Nein, das hat sich bei mir jetzt noch nicht wirklich...
Ja, wird verfilmt.
Siehst du, also, Simon, es gibt doch etwas Langweiligeres.
Ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein Kinofilm mit Überlänge. Weil man sollte unbedingt irgendwie so 2 Stunden 45 jemand beim Spazierengehen zuschauen.
Es kommt drauf an, wer spaziert.
Naja, das hat The Walking Dead wie viele Staffeln lang gemacht?
Ja.
Boah, da erinnert mich nicht an Walking Dead. Hey, wir müssen mal eine Folge über Walking Dead machen. Ich muss mich über das Ende auskotzen.
Und dann machen wir gleich Game of Thrones, oder?
Na, Leute, alle Game of Thrones Kritiker können mich echt mal im Arsch lecken. Walking
Sie
Dead
hätten nach Folge 3 Schluss machen sollen.
So, sie hätten nach der Titelmusik Schluss machen sollen.
Walking Dead hätte nach der dritten Staffel einfach Schluss machen sollen.
Fix your game.
Fix your fucking game! They took our jobs!
Ja, wir haben jetzt eigentlich auch mehrheitlich darüber geredet, also ja, über verschiedene Szenarien geredet. Es gab aber auch Szenarien, wo einfach die Studios sich skandalös, sag ich mal, verhalten haben. Und so zum Beispiel Telltale Games, vielleicht auch, weil du gerade Walking Dead gesagt hast, sicherlich ein Begriff für euch auch, die Macher des Episodenspiels von The Walking Dead.
Hey, die waren richtig, richtig gut.
Die waren richtig geile Spiele, mega coole Spiele. Doch was haben die lieben Telltalers gemacht? Eines Tages sind einfach, also die Mitarbeiter sind ganz normal wie jeden Tag in die Arbeit gekommen und an diesem Tag war aber einfach alles weg. Ihre PCs gingen nicht mehr, die Zugänge gingen nicht mehr. Es gab einfach die Information, wir schließen heute, ihr seid ab heute nicht mehr versichert, keine Sozialversicherung mehr, keine Anstellung mehr, alles ist weg. Und Telltale hat einfach von heute auf morgen den Laden geschlossen und gesagt, uns gibt's nicht mehr. Und die Mitarbeiter standen
Ist das irgendwie per Fax gekommen von einer karibischen Nummer?
Ja, ist eine gute. Die sind wirklich ins Büro gekommen und gesagt, nichts hat mehr funktioniert, sie sind nicht mehr reingekommen, es kommt einfach nur noch einen Zettel, so quasi, das war's.
If you like pina coladas. What? Das müsste ich mal einbauen. Du kommst in die Arbeit und erfährst quasi an der Tür, jo, die Firma gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Ja. Du bist nicht mehr versichert. Das ist überhaupt das Ärgste, oder? Ich meine, gar nichts mehr.
Dass die Firma nicht mehr da ist, ist ja okay, aber dass ich nicht mehr versichert bin, what the fuck.
Ist einfach alles weg, ja. Das ist schon schlimm. Und ich weiß nicht, ob sich noch einige daran erinnern, aber das ist auch in Wien passiert. Vielleicht erinnert sich welcher von euch noch, Rockstar Vienna. Rockstar hatte tatsächlich ein Büro in Wien. Ich bin wahrscheinlich einer der wenigen neben unserem Kollegen Markus Bauer, die tatsächlich mal in diesem Büro in der Millennium City in Wien gewesen sind. Und das war so der Gamer-Traum. Hey, Rockstar sitzt in Wien, da kann ich arbeiten, wenn ich groß bin. Huh?
Wir werden fast nach Dublin gezogen, weil mein bester Freund und mein Mann zu Rockstar wollten.
Daraus wurde tatsächlich nichts, weil sie haben in Wien die gleiche Show ähnlich wie Telltale abgezogen. Das Büro war von einem Tag auf den anderen weg. Und die sind da, haben nicht einmal die PCs überlebt, die haben sogar die PCs mitgenommen und einfach nur den Leuten gesagt, wir sperren zu. Und dann
war. Ja, gut, das geht mit Lenin City recht leicht.
Ja. Ja. Genau. Ja, also da gibt es schon ein paar, ja, Geschichten, sag ich mal, die in der Gaming-Branche die Runde gemacht haben.
Weil sich jetzt irgendwie da draußen denkt, in den ganzen Geschichten kommt Nintendo gar nicht vor. Nintendo hat mehr Dreck am Stecken, als ihr glaubt.
Dann hätte die Folge aber mehr als Überlänge.
Ja. Nintendo liefert sich einen Skandal nach dem anderen eigentlich. Die verklagen regelmäßig Spieler und Streamer und alles Mögliche, weil Nintendo hat ja kein Geld. Aber wenn ihr ein paar coole Nintendo-Skandale hören wollt, dann hört in unsere Nintendo-Doppelfolge rein. Da sind ein paar Geschichten, Alter, sind wirklich ein paar geile Geschichten von den Anfängern Nintendos als Erotikunternehmen bis hin zu Contractern, die für Nintendo arbeiten sollten und stattdessen Porno-Plattformen gegründet haben. Das ist mega witzig, was bei Nintendo nicht alles an Leichen im Keller ist.
Und natürlich nicht zu vergessen die Entwicklung der PlayStation 1.
Und ja, dass Nintendos Dummheit die PlayStation gestartet hat. Herrlich, absolut herrlich. Ja, also falls ihr in diesen ganzen Aufzählungen nicht jetzt denkt, wow, Nintendo ist also der einzige Konzern auf dem... Nein.
Nee, das sind die einzigen, die wir nicht aufgenommen haben, weil wir sonst nicht so viel Zeit hätten für die
Folge. Das ist wie wenn wir versuchen würden, jetzt Skandale von Disney aufzuzählen, dann wird man auch nicht fertig.
Ja, und dann müssen wir mal anfangen mit vergrabenen Walt Disney oder kryogenisch eingegrabenen.
Boah, fangen wir bitte nicht an mit Walt fucking Disney. Aber ja. Aber ja.
Gut. Falls es euch interessiert, Episode 7 und 8 sind Nintendo. Also da erfahrt ihr wirklich sehr, sehr viel.
Genau.
Ist wirklich so das Epischste, was wir bisher gemacht haben. Müssen wir irgendwie toppen.
Ja. Die Baldur's Gate-Folge war auch gut.
Nein, nein, die war nicht gut, die war fantastisch, aber.
Aber das, was wir für Nintendo abgezogen haben, war schon geil.
Allein die Soundeffekte, die Manuel drauf hatte. Oder sein Fenster.
Kann mir jetzt nicht mehr erinnern. Ich müsste es aber nochmal einwachen. Na, aber da haben wir ja wirklich uns eigentlich gedacht, wir machen mal alle Recherche, weißt Ari? Da waren 6 Leute da. Echt? Und jeder hat recherchiert.
Ich möchte den Tag bitte wieder erleben.
Ja, das ist danach
aber das abgewöhnt. Genau, das Problem war, wir haben dann festgestellt, das ist mit Arbeit verbunden.
Jetzt lass das die Frau machen.
Hey, Ari, ich sag dir jedes Mal wieder, bereite dich nicht vor. Wir brauchen das nicht, aber na, du willst nicht hören.
Ich kann nicht aus, ich hab's dir heute schon mal gesagt, Schatzi, ich kann nicht aus meiner Haut raus.
Ja, Schatzi, dann darfst du aber nicht beschweren, wenn du deine Vorbereitungen machst, gell?
Ich hab mich nicht
beschwert. Schatzi, Mause, Puppi, Hase.
Das war nur ein Scherzer.
Nur ein Scherzer, sagst du. Ich glaub, dir sind 12 Kriegeln auf den Kopf gefallen.
Das ist wieder ein anderer Podcast.
Die Untertitel schreibst du jetzt.
Nein, es gibt keine Untertitel. Ey, aber da gibt's Post. So, oh, kannst bitte mit dem Wienerisch aufhören?
Also wäre das jetzt noch ein Wort Wienerisch gewesen. Das weiß sogar ich und ich kann kein Wort Wienerisch.
ihr Wiener, ihr habt kein Ohr dafür, gell? Der Rest bitte? Von Österreich hört euer Wienerisch sofort raus. Du hast einen wienerischen Singsang, genauso wie der Adnan.
Ich bin ja auch Wiener.
Ja, klar.
Die Ari, die hat noch, also glaube ich, am wenigsten, der kommt am seltensten aus, dass wirklich ins Wienerische fällt. Aber auch du, lieber Michi, hast einen wienerischen Singsang.
Das ist mein Sprachfehler.
Ja, genau. Der Sprachfehler ist Wien.
Ja, vielleicht.
Und der Ärgste ist immer nur der Markus, obwohl er nicht einmal in Wien wohnt.
Das ist aber kein Wiener Dialekt. Nicht böse sein.
Nein, aber der hat diesen, was wir restlichen Österreicher als wienerisch bezeichnen, ist dieses Langziehen von den Vokale. Das hassen wir alle wie die Pest. Das ist so typisch Wiener. Und wenn wir das hören, dann wird uns allen so schlecht und dann möchte man
wissen, wie so gut
und so. Alter.
Naja, der schwarze Neger, der klingt ganz anders. Der schwarze Neger, der hat also Astra-Englisch, der kann ja selber nicht mehr Deutsch. Der muss wirklich, apropos Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, da gibt's einen, ich glaube von, ist das von GQ? Gibt's Snack Wars? Oder ist das von, weiß ich nicht, von Vice? Wurscht, es gibt so Snack Wars, das ist ein YouTube-Spielprogramm, wo halt zwei Stars sitzen und die testen die Snacks aus der Heimat des jeweils anderen.
Ja, oh ja, Schwarzenegger und
Linda Hamill. Schwarzenegger und Linda Hamill, ja.
Genau. Ja, ja, ja.
Und da hörst du den Arnold zwischendurch einmal Deutsch reden, wieder Österreichisch reden. Der Typ kann kein Österreichisch mehr.
Naja, gut.
Bring mir die Keksi, Schatzi, aber schnell! Der kann kein Österreichisch
mehr. Ja, für ihn ist das halt noch Österreichisch.
Ja.
Dann kannst du nur noch phonetisch.
Aber wir
noch ein Fremdwort reinzubringen.
Aber wir schweifen schon wieder ab, das käme auch gut. Wir haben, glaube ich, jetzt mal einige Skandale da rausgehauen. Liebe Entwicklerstudios, falls ihr das hört, wir haben euch lieb, aber benehmt euch bitte einfach mal wieder wie Gamer. Das war cool, wenn Entwicklerstudios wieder mal sich selber wie Gamer benehmen würden. Und spielt euch eure eigenen Spiele. Das war so ein heißer Tipp.
Hm.
Spielt euch eure eigenen Spiele.
Da wären die Spiele schnell wieder besser.
weil Crytek zum Beispiel, die machen das. Da sind eine Entwickler und Devs und die Social Media Manager und der Lead Designer, der Dennis Schwarz, der streamt regelmäßig Hand auf Twitch. Die spielen das privat, weil sie ihr Spiel lieben. Und das mag ich an einer. Also, liebe Entwicklerstudios, spielt eure eigenen Spiele. Liebe Fangemeinden, seid nicht so weinerliche kleine Wichskinder. Und wann ich einen Wunsch an die gesamte Menschheit rausschicken darf, eure Mitarbeiter bitte wie ein Asset und nicht wie austauschbare Waren. Gute Mitarbeiter sind Assets. Ohne die
seid ihr im Arsch.
Genau. Und liebe Marketingmenschen, setzt euch bitte mal 2-3 Monate in den direkten Verkauf, bevor ihr urteilt. Oder werd selbstständig. Dann wisst ihr, was es heißt, mit Kunden zum Reden. Gut.
Oh,
an dieser Stelle.
So viel Ebenen. Boah.
An dieser Stelle verabschieden sich von euch einmal der frisch selbstständige Marketing-Spezialist aus Wien, Adnan Siddiqui. Falls Sie Anfragen haben, um Ihr Marketing in Social Media Auftritt oder sonstiges zu verbessern, wenden Sie sich an Adnan.
Servus.
Es verabschiedet sich Glatze Nummer 2, der aus der Medienbranche zum Möbelhandel und zurück in die Medienbranche ist, weil er gemerkt hat, Möbelhandel ist der Teufel. Der Michi.
Habe die Ehre.
Die absolut perfekt vorbereitete, akustisch sehr präzise und nachschneidende und tonverfeinernde und liebenswerte Ari.
Bussi und Papa.
Und jetzt kommt der Punkt, auf den ihr alle gewartet habt, weil ich halte auch jetzt gleich meine Klappe. Tschüss.